Hallo, ich bin Silvia Hagenbach. Ich lese, glaube ich, seit 2000, nee, ich lese nicht, ich schreibe seit 2001 im Tagebau. Und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die handelt von Leidenschaft und Eifersucht und heißt Othellos Touch. Dieser Kasten hängt voller Stimmen. In allen Ecken nisten sie wie Insekten, die in ihren grauen Nestern summen und tönen. Das Flüstern früherer Kolleginnen, das Liebesgestammel längst vergessener Romeos und Julias, das Gebrüll von Regisseuren, an die niemand sich mehr erinnert. Ich muss Acht geben, dass sich die Stimmen nicht ins Heute mischen, muss mich taub machen für sie, mich konzentrieren auf das, was auf der Bühne vor sich geht. Beobachten, lauschen auf das Fließen des Textes, den Klang der abgezählten Schritte, jeder Pause nachspüren, jedem Holpern, jedem nervösen Füßescharren, immer bereit, in die Bresche zu springen. Doch sie hassen es, alle hassen sie es, wenn ich meinen Mund öffne und flüstere. Noch mehr hassen sie es, wenn ich lauter sprechen muss, weil sie in ihrer Verwirrung nicht begreifen, was ich ihnen einsage. Nur er ist anders und manchmal spüre ich, dass da eine rätselhafte Verbindung ist zwischen uns, ein wortloses Verstehen, ein Wissen um das innere Geheimnis des anderen. Ich sehe ihn dort stehen, im Hintergrund, immer im Hintergrund. Zuverlässig liefert er seinen Text ab, immer. Ich brauche nicht Acht zu geben auf ihn, denn er hat alles parat, kennt jedes Stichwort, präzise wie ein Uhrwerk. Und noch nie durfte ich ihn retten, ihn erlösen aus der Sprachlosigkeit, denn er gibt mir keine Gelegenheit. Manchmal bilde ich mir ein solcher Vorfall könnte weiterhelfen. Irgendwie könnte das vage, noch substanzlose Band zwischen uns festigen und uns näher zueinander ziehen. Ach, seine Haut ist weich, ich weiß es, denn wenn er mir irgendetwas reicht, ein Textheft oder eine Tasse oder einen Stift, kann ich sicher sein, dass sich unsere Finger kurz, aber köstlich begegnen. Und manchmal treffen sich unsere Hände auf dem Tisch wie zufällig, und es ist schwer, sich aus dieser Berührung zu lösen. Und oft ist mir dann, als müsse dieser Teil von mir im Dunkeln leuchten, so stark ist das Glühen, und die Hand gehört nicht mehr mir für eine Weile. Ich will ihn anfassen, ich will ihn berühren, immerzu, aber ich darf nicht, ich darf nicht. So geht das seit Wochen, und manchmal fürchte ich, dass sie es bald alle bemerken. Die Maskenbildnerin lächelt schon wissend, wenn sie mich sieht. Es ist, als könne sie in mich hineinschauen, als wisse sie genau, was mit mir los ist. Seit dem Tag, als ich zufällig in die Maske kam und sah, wie sie ihn schminkte. Ich öffnete die Tür, sah die beiden, sie, wie sie cremte, tätschelte, sanft, fast zärtlich die Schminke auf seiner Haut verrieb. Und ihn, wie er da saß, den Kopf nach hinten geneigt, die Augen geschlossen, ihren Berührungen völlig hingegeben. Ich stand da, starr vor Schreck, konnte es nicht ertragen und musste doch immer hinschauen. Und sie? Sie sah mir direkt in die Augen und lachte, und ihr Blick schien nicht gelangweilt wie üblich, sondern voller Triumph und geheimem Wissen. Und er öffnete die Augen und sah mich an wie eine Fremde, so als hätte er mich nie gekannt. Ich beobachte sie. Ich beobachte genau, wie sie einander begegnen. Ich achte auf alles, was sich zwischen ihnen zuträgt. Ich rede mir ein, da ist nichts, da scheint nichts zu sein, was mich beunruhigen müsste. Dennoch bin ich nervös, ich kann nicht sicher sein. Der Gedanke an ihre Hände auf seiner Haut bringt mich fast um. Ich muss mutiger werden, ich muss sie aus dem Feld schlagen. Ich will aus mir heraus, ich will etwas tun. Aber wenn ich nur daran denke, verlässt mich der Mut. Es ist zu schwer. Und wenn ich mich doch einmal hervorwage, wenn es fast so weit ist, dass ich über die unsichtbare Schwelle treten will, gerate ich ins Straucheln, falle ich aus dem Spiel und wieder stehe ich vernichtet in meiner Ecke wie vor ein paar Tagen beim Stadtfest. Keiner der anderen hat es bemerkt, natürlich nicht. Sie waren ja so mit sich selbst beschäftigt, nur ich habe es gesehen. Und noch jetzt fährt mir ein Messer durch den Leib, wenn ich daran denke. Es war heiß. Er stand nah bei mir an der Theke beim Weinstand und wir sprachen miteinander. Seine Augen lächelten und seine Hand lag so dicht bei meiner, dass ich die Wärme seiner Haut spüren konnte. Und ich sah ihn an, sah die Feuchtigkeit auf seinem Gesicht, sah zu, wie sie zu feinen Tropfen zusammenlief, sah, wie einer davon sich löste und langsam von seiner Schläfe glitt, Eine schimmernde Spur zog bis hinab zu seinem Mundwinkel und ich überlegte, meine Hand auszustrecken, ganz sanft, ganz leicht, wie beiläufig diesen köstlichen Tropfen von seiner Haut zu pflücken, als sei das etwas Alltägliches, als sei das nichts Besonderes. Und während ich mich noch ängstlich fragte, immer wieder und als ich zitternd die Hand hob, endlich stand plötzlich sie da, hatte ihr Taschentuch in der Hand und tupfte kichernd an seinem Gesicht herum. Er schaute verwirrt, lächelte dann und wandte sich ihr zu, nahm seine Hand vom Tresen und drehte mir den Rücken zu. Ich trank aus und lief davon. Heiße Quellen zischten auf in meinem Kopf, zischten und raunten. Sie fasst ihn an, unerträglich, oh unselige Stunde. Steigt schwarze Rache aus der hohlen Hölle. Sie nimmt ihr Taschentuch und reibt an ihm herum mit dem Taschentuch. Taschentuch, ha, Nase, Ohren und Lippen, ha. Ich rannte und murmelte vor mich hin, wie gehetzt rannte ich und flüsterte vor mich hin. Immer wieder, als könnte ich einen Bannspruch finden, der das alles ungeschehen machte. Habe ich es gesehen? Oh Gott, habe ich es wirklich gesehen? Ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe. War es Wirklichkeit? Ich habe sein Gesicht gesehen. Ja, sein Gesicht, sehr blass, über dem weißen Hemd, ein schönes Hemd, weiß, bestickt über dem Herzen. Ich habe sein Gesicht gesehen. Ja, sehr bleich über dem weißen Hemd und seinen Hals, nackt und bloß und verletzlich. Und ich habe seine Hände gesehen. Ach, schöne Hände und seinen Mund. Und ich habe gesehen, wie sich seine Lippen bewegten. Und ich habe nichts gehört, nur gesehen. Und seine Augen waren da und seine Hand und er und ich und sonst nichts und sonst nichts und sonst nichts. Wie soll es weitergehen? Ach, bald unterlaufen mir Fehler beim Einsagen. Nur mühsam würge ich ihre verloren gegangenen Textbrocken hervor und ersticke fast daran. Meine Macht bröckelt und immer häufiger mischen sich die Stimmen ein, die in den Ecken des Kastens nisten. Noch kann ich ihnen befehlen, still zu sein, aber ich fühle, dass sie stärker werden, frecher, immer heftiger darauf bedacht, mich aus dem Text zu werfen. »Schweig, Othello«, denke ich verzweifelt, denn ich weiß, es ist nicht Othello, was sie auf der Bühne spielen. Aber ich höre ihn immer deutlicher. »Der Himmel weiß, falsch bist du wie die Hölle«, höre ich ihn flüstern. »Taschentuch, Taschentuch! Oh, Blut, Blut, Blut!« Erschöpft bin ich. Zu Tode erschöpft, ich habe keine Kraft mehr. Alles gerät durcheinander, alle Stücke, alle Szenen, alle Worte aller Stücke, sie stürzen aus den Ecken auf mich, in mich hinein. Obszöne Szenen, giftige Worte, sie sind in meinem Kopf und weben hin und her ein monströses Stück von Begehren, von Blut und Mord und Totschlag. Und ich flüstere um mein Leben. Heraus aus diesem Kasten, ich flüstere die richtigen Worte. Noch, ich kämpfe mit den Stimmen aus den grauen Nestern und bin noch schwer getroffen. Aber siegen will ich, siegen werde ich, ich stoße mein Schwert in das Getümmel. Stirb, Ungeheuer, selige, unselige Ausgeburt der Hölle, fahr dahin, dahin. Ich erwachte auf den Bühnenbrettern. Staub stieg mir in die Nase und ich nieste. Jemand fühlte mir den Puls, murmelte etwas von Zusammenbruch. Man fächelte mir Luft zu und trug mich hinter die Bühne in den Schminkraum. Ruhen Sie sich aus, sagte man mir. Es war wohl alles zu viel, die vielen Spielplanänderungen, die schwierigen neuen Texte, natürlich so etwas musste ja geschehen. Und es ist ja auch kein Wunder in Ihrem Alter. Ruhen Sie sich nur aus. Ich protestierte schwach, blieb dann aber doch liegen und ließ mich später von einem Taxi nach Hause fahren. Als ich am nächsten Tag wieder im Kasten Platz nehmen wollte, sagte man mir, ich solle den Arbeitsplatz mit der Maskenbildnerin tauschen. Sie lächelte säuerlich und wandte sich ab. Ich konnte es nicht glauben. Wie durch ein Wunder war ich am Ziel meiner Wünsche. Am Abend zog ich den Kittel an, rieb meine Hände eine halbe Stunde lang. Warm sollten sie sein, warm und weich und zart. Und oh, wie ich sie nutzen wollte. Alles wollte ich hineinlegen. Alles, was ich hatte an Verehrung, Liebe, Anbetung, alles. Und ich wollte es ihn spüren lassen. All das würde in meine Hände strömen, würde ihnen magische Kraft verleihen und ihn verzaubern und ganz und gar an mich binden. Das ganze Ensemble nahm Platz vor mir, einer nach dem anderen, und ich gab ihnen alles, verwandelte sie, verzauberte sie, wischte ihnen die Alltagsgesichter ab und machte sie zu etwas Besonderem. Und jeder, der sich von diesem Platz erhob, schien davon zu schweben, als habe alle Erdenschwere keine Bedeutung mehr, als seien sie allesamt himmlische Wesen, von mir erschaffen, um die Welt zu retten. Er kam als Letzter, lächelte mir zu, setzte sich, legte den Kopf zurück und schloss die Augen. Ich atmete tief ein, legte meine Hände auf sein Gesicht und spürte seine Haut, endlich seine weiche Haut, wie die eines Kindes, und mir wurde heiß und meine Beine wurden schwer. Ich strauchelte und musste mich an ihm festhalten und konnte nicht loslassen, nie mehr loslassen. Nicht als er die Augen aufschlug und mich ansah, fremd, wie gehetzt, nicht als er den Mund öffnete und zu schreien begann, nicht als ich das Blut sah, das plötzlich da war. Wo war es nur hergekommen, mein Gott, das viele Blut, das aus seiner Haut strömte, aus seiner weichen Haut. Ich musste sie heilen, diese Haut. Und ich fuhr mit meinen heilenden Händen durch sein Gesicht. Immer wieder, bis sie mich wegzogen, mit Gewalt. Nur mit Gewalt konnten sie mich von ihm lösen. Und auch jetzt ist mir noch immer, als sei ich untrennbar mit ihm verbunden. Und hier in diesem weißen Zimmer versuche ich täglich, mir sein Gesicht neu zu erschaffen aus den Hautfetzen, die ich unter meinen Fingernägeln hervorziehe. Ich ordne sie vor mir auf dem Tisch und versuche, sie mit meinen magischen Händen zusammenzufügen. Aber es will nicht gelingen. Und langsam begreife ich, dass das Unglück erst begann, als ich meine Macht hergab. Ich muss zurück, zurück zur Magie der Worte, zurück in die Räume des Flüsterns, in denen ich herrschte, bis er mich dazu verführte, sie zu verlassen.